Als ich draußen gestanden bin, zusammen mit Reinald Tipoff, habe ich ein wenig die Gelegenheit gehabt, ihrem Gesang zu lauschen und auf diese Weise auch der praktischeren Einführung in das neue Gotteslob, das, wie ich meine, in den Übersetzungen und Übertragungen sehr gelungen ist, soweit ich es beurteilen kann, so ein bisschen davon Anteil zu erhalten. Und das legt im Grunde zwei einleitende Vorbemerkungen nahe. Zum einen, wenn Sie über die Gabenbereitung gesungen haben und im Lied darauf verweisen, dass unser ganzes Leben eben, Mühe, Scheitern, Sieg, Niederlage, unsere ganze Wirklichkeit, das Gelingende und auch das, dass wir nicht so aus den Händen gebracht haben, wie wir es gerne aus den Händen gegeben hätten, dass wir all das vertrauend Gott anheimgeben dürfen, dass er mit unseren Siegen und unseren Niederlagen etwas anzufangen weiß, mit unseren Wegen und Umwegen, mit unserer ganzen Wirklichkeit. Und wenn ich selber, was vorher gesagt worden bin, mit meinen Damen und Herren die Heilige Messe feiere, im Clemenshaus am Stadtrand von Wien, dann ist im Grunde das eine der Überzeugungen, die ich Ihnen gerne nahebringen möchte, dass Gott einer ist, der eben mit unserem ganzen Leben etwas anzufangen weiß. Was Sie gesungen haben im Lied, beschreibt Wesentliches von dem, was in der Caritas gemeint ist, worum es geht. Das ist die eine Vorbemerkung, die sich nahelegt, und die andere: Sie haben, so meine ich, absichtlich Lieder gesungen, wenn Sie über das Gotteslob gesprochen haben. Und das ist ein wenig ähnlich zu dem, was Caritas in ihrem Wesen ausmacht. Was Caritas meint, erfährt man nicht zuerst durch kluge und gescheite Worte, nicht durch Vorträge, nicht durch das Studium von Büchern und Skripten, sondern was Caritas meint, erfährt man, indem man sich auf die Wirklichkeit der Menschen einlässt, im geduldigen Versuch, Freude und Leid zu teilen, Sorgen und Hoffnungen, Wirklichkeit zu teilen und dabei, wie es dem Evangelium entspricht, an die Ränder zu gehen, an die Ränder der Gesellschaft und des Lebens, dort, wo es brüchig wird für andere und wo der Herr uns hingesendet hat. Es ist also nachgeordnet, wenn ich jetzt darüber erzähle. Das heißt, ja, so wie beim Gotteslob vermute ich auch, es hat dann schon seinen Sinn, darüber nachzudenken, warum das so ist, wie es ist, und dahinter zu erkennen, dass das schon absichtlich so gemacht worden ist, wie es gemacht wird. Aber zunächst ist es nicht Theorie, sondern Praxis, und auch Caritas ist zunächst nicht Theorie, sondern befreiende Praxis, und Caritas Theologie von daher, oder auch der Versuch, miteinander nachzudenken zum Verhältnis von Liturgie und Diakonie, das ist Reflexion über Praxis. Zweiter und nicht erster Schritt. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, so lesen wir bei Matthäus. Jesus identifiziert sich unmissverständlich mit den Kleinen und Kleingemachten, er, der in seinem ganzen Sein bis zum Kreuz Gott verherrlicht. Damit ist ein tiefer innerer Zusammenhang zwischen Menschendienst und Gottesdienst, zwischen Caritas und Gotteslob gegeben. Schon Irenäus von Lyon war der Überzeugung, die Ehre Gottes, eigentlich Gottes Ruhm, wenn man es genau überträgt, ist der lebendige Mensch. Es ist Gottes Option für die Armen, die Kirche verpflichtet, um Gottes Willen den Menschen zu dienen. So heißt es in der Ausschreibung zu diesem Kurs. Sehr geehrte Damen und Herren, Kirche stellt in ihren Grundvollzügen der Martyria, der Liturgia und Diakonia, der Communio und Missio das Evangelium dar. Kirche lebt von der Gabe des Evangeliums her, von der Eucharistie, der Selbstgabe Jesu. Fatal wäre es, wenn Kirche sich selbst produzieren müsste oder wenn Kirche der Selbstinszenierung und Selbstdarstellung der Menschen dienen müsste. Das würde auf der Ebene narzisstischer Bestätigung und Bespiegelung festhalten wäre aber weder ein wirklicher Bund zwischen Gott und Mensch, noch die Transformation bzw. Verwandlung von Leid, Unrecht und Bösen. Mit diesen Worten stellt Caritasbischof Manfred Scheuer die kirchlichen Grundvollzüge in den Kontext der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Die angesprochenen Grundvollzüge Gottesdienst und der Dienst am Nächsten sind dabei gerade nicht gegeneinander auszuspielen. Die Kirche kann den Liebesdienst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort, wie es Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika Deus Caritas Est ganz klar sagt. Kirche gelingt, wenn Spiritualität und Solidarität einander ergänzen, ineinander greifen, wenn der Mensch spürt, dass es hier um ihn in all seinen persönlichen Komponenten geht. Gelebtes Christentum ist ein ganzheitliches Programm, wenn Sie so wollen. Bei Betrachtung im Detail zeigen sich jedoch auffallende Unterschiede in der gelebten und kirchlich ausgebildeten Praxis, auf die ich vorab gleichsam in einer Art ersten inhaltlichen Aufriss kurz eingehen möchte. Für das Feiern des Gottesdienstes haben sich über die Jahrhunderte hinweg sehr klare Regeln herausgebildet. Liturgische Ordnungen für alle Arten von Gottesdienst sind entstanden, wurden gepflegt und weiterentwickelt. Nicht zuletzt ist nach den Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Dasselbe Konzil stellt im Dekret über das Laienapostolat eine Verbindung zwischen Gotteslob und Menschendienst her. Wie darum die Heilige Kirche schon in ihrer Frühzeit die Feier der Agape mit dem eucharistischen Mahl verband und so als Ganze durch das Band der Liebe um Christus geeint in Erscheinung trat, wird sie zu allen Zeiten an diesem Zeichen der Liebe erkannt. Tatsächlich zeigt die liturgiewissenschaftliche Forschung, dass bereits die allerersten Gemeindestrukturen durch Liebesdienst und Gottesdienst wesenhaft gekennzeichnet waren. Die Konzilsväter hoben gleichsam die Globalisierung voraus, die grenzenlose Solidarität hervor, das heißt eine Empathie und ein weltumspannendes Notsehen und Handeln, ein Einbeziehen aller notleidenden Menschen, egal ob nah oder fern, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung, allein nur gekennzeichnet durch die Maßeinheit Mensch. Dabei geht es nicht nur darum, dass das karitative Tun heute alle Menschen und Nöte umfassen muss. Wir sind auch angehalten, so weiter in Apostolicam Actuositatem Nummer 8, die Ursachen der Übel, nicht nur die Wirkungen zu bekämpfen. Das ist eine eminent politische Forderung. Damit sind einige wesentliche Meilensteine für den heutigen Vortrag gesetzt. Wir haben die Liturgie als Quelle und Höhepunkt, Eucharistie, um präzise zu sein, und wir haben das karitative Handeln als ein überzeitliches Erkennungsmerkmal der Kirche, das allen Menschen gilt und das in einer tätigen sowie einer politischen Komponente sichtbar werden muss. Und dennoch bleibt für die Praxis eine interessante Spannung. In Fragen der liturgischen Korrektheit haben wir es in aller Regel mit römischen Richtlinien zu tun. Bestenfalls gibt es liturgische Formen, die nach rechtlich anerkannten Büchern in bischöflichem Auftrag gehalten werden. Für das diakonische Handeln des einzelnen Getauften, der Gemeinde, Diözese, ja sogar der Gesamtkirche, fehlt es demgegenüber weitgehend an vergleichbarer Verbindlichkeit, wie sie im gottesdienstlichen Geschehen selbstverständlich ist. Dabei sind die Bischöfe sehr wohl verpflichtet, auch rechtlich verpflichtet, für Caritas zu sorgen. Und es darf nicht der Eindruck auftauchen, dass das karitative Handeln der Beliebigkeit obliegt. Dennoch haben wir eine historisch höchst unterschiedlich gewachsene Struktur für die beiden Grundvollzüge, Liturgie und Diakonie. Somit möchte ich einen Bogen spannen, ausgehend von den biblischen Grundlagen und der Reflexion dieser Grundlage bei den Kirchenvätern und weitere zentrale Texte bis zur heutigen Praxis. Ziel dieses Abends ist aber nicht nur, den Dienst am Nächsten, der Nächsten, als Form des Gotteslobes darzustellen, sondern auch ganz klar zu zeigen, dass uns die Schrift, der Auftrag Gottes, ja sogar die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in aller Deutlichkeit offenbaren. Der Dienst am Nächsten ist Lob Gottes in reinster Form. Nächstendienst ist Gottesdienst. und kein abwählbares Freifach. Sehen wir uns nach diesem Abriss zunächst einmal den Kontext an. Gott geht auf das Volk Israel zu und vertraut sich den Menschen an, indem er seinen Namen offenbart und damit eine Verheißungszusage gibt. Er ist Jahwe, der Ich bin, der Ich bin da, oder Ich bin der, der sich für euch erweisen wird. Die vermutlich treffendste Übersetzung aus dem Hebräischen lautet der Lebendige. Aber es sind viel berufenere hier als ich, um hier in die Tiefe zu gehen. Wer sich mit der biblischen Sprache auseinandersetzt, weiß, dass der biblische Liebesbegriff und auch der biblische Lebendigkeitsbegriff sehr viel mehr meint als rein biologisches Leben im Gegensatz etwa zur unbelebten Natur. Im Zitat des heiligen Irenäus vom lebendigen Menschen, das ich an den Anbeginn gestellt habe, verdichtet sich die biblische Zugehensweise. In der Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen ist eine hoffnungsvolle Zusage enthalten. Diese Zusage beruft, begabt den Menschen, Anteil an der Lebendigkeit Gottes zu haben. Der Mensch erhält dadurch seine unverwechselbare und unverlierbare, seine unbedingte Würde geschenkt, die sich allein im Menschsein begründet, nicht etwa in Leistung oder Besitz oder dergleichen. Zugleich liegt in der Zusage der Lebendigkeit auch der Auftrag an Menschen, denen es gut geht, sich um diejenigen zu kümmern, die am Rand stehen, die in Not und Elend leben. Auf diesem Gedanken beruhen nicht nur alle sozialen Texte des ersten Bundes, sondern letztlich auch die Selbstoffenbarung Gottes in seiner Menschwerdung. Darin zeigt sich aber auch, dass das solidarische Element keine Randerscheinung der Bibel ist, sondern dass die erbarmende Liebe im Zentrum der Schrift steht und somit auch ins Zentrum des christlichen Bewusstseins gerückt gehört. Oder wie es der erste Johannesbrief ausdrückt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, seine Schwester nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, die er nicht sieht. An Beispielen für die Forderung Gottes, sich um den Menschen am Rand zu kümmern, quillt die Bibel förmlich über. Gottes Sorge um den Menschen in Not ist keine Eigenschaft neben anderen. Vielmehr definiert sich Gott selbst als einer, der die Not der Menschen sieht und sich erbarmt, wie es etwa im ersten Buch Samuel heißt. Denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und sein Hilfeschrei ist zu mir gedrungen. Die Themen Freiheit und Befreiung ziehen sich wie ein roter Faden durch die Texte des ersten Bundes, beginnend mit Abraham über die Zeit der ägyptischen Gefangenschaft bis hin zu den spätjüdischen Texten. Sobald sein Volk nach der Landnahme in Frieden und Wohlstand lebt, mahnt Gott laufend die Sorge um den Nächsten, um die Nächste ein. Offensichtlich führt die Sattheit immer schon zu Egoismus und auch damals vergaßen die Menschen, dass ihre Vorfahren selbst Flüchtlinge, selbst Alleingelassene gewesen sind. Beispielhaft für die Opfer von Armut und Not, aber vor allem auch für die Opfer menschlicher Begierde und Ausbeutung, nennt der erste Bund die Witwen und Waisen, aber auch die Fremden und Verschuldeten. Deren Not sowie jede Form der Rechtsbeugung seitens der Vermögenden und Mächtigen, die es mittlerweile gab, sind himmelschreiende Sünden. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen, wie es in Exodus 22, Vers 21 heißt, oder auch einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. Und dann, wenn er zu mir schreit, höre ich es. Noch deutlicher, weil die religiöse Praxis der Notvergessenheit geißeln, werden die Propheten. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. So lesen wir es bei Jesaja. Und in diesem Kapitel, das die Einheitsübersetzung unter den nicht nur für unser heutiges Thema bedenkenswerten Titel Die wahre Frömmigkeit gestellt hat, über die Einheitsübersetzung kann man sonst auch diskutieren, aber das findet ohnehin statt. All das umfasst auch hier auf der einen Seite den konkreten Auftrag des Tuns, aber immer auch die politische Komponente. Bedeutsam ist nicht nur, dass echte Spiritualität hier konkretisiert durch die religiöse Übung des Fastens untrennbar mit der Sorge um den Nächsten, die Nächste verbunden ist. Es geht dem Propheten ebenso sehr auch um gesellschaftliche Veränderung, um ein Aufbrechen ungerechter Strukturen, wenn etwa die wirtschaftlichen Verhältnisse Formen von Abhängigkeit und Ungerechtigkeiten, auch systematische Ungerechtigkeiten hervorbringen. Rund ein halbes Jahrtausend später radikalisiert Jesus die Nächstenliebe noch einmal, indem er klar macht, dass die Solidarität jedem Menschen in Not gelten muss, unabhängig von religiöser, ethnischer oder sonstiger Zuschreibung. Sie alle kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, von dem Mann, der unter die Räuber fällt und dessen Not, in der er schwer verletzt auf der Straße liegt, niemanden anrührt. Erst der Samariter, der Heide, der Außenseiter der damaligen Zeit, der von dem niemand etwas erwartet, sieht die Not und lässt sich von ihr berühren und handelt. Er tut das, was zu tun ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hinschauen und nicht wegschauen und sich von dem, was man sieht, auch berühren lassen. So ließe sich aus diesem Gleichnis eine Kurzformel für Caritas ableiten, ein Auftrag Jesu in eine Formel packen. Und wenn das Konzil die Liturgie primär nicht mehr als korrekt zu vollziehenden Kult, sondern als pastorales Geschehen für die Gläubigen unter Hereinnahme eben der Sorgen, Nöte, Ängste und Hoffnungen wiederentdeckt hat. Und das Lied greift genau dieses Wiederentdecken ja auf. So zeigt sich an dieser Stelle eine interessante Parallele zwischen Liturgie und Diakonie. Nach christlicher Überzeugung drückt sich in der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus, ein Solidarhandeln Gottes aus. Den menschlichen Katastrophen steht kein Gott aus der Distanz gegenüber. In allen Abgründen des Lebens sind wir begleitet von einem Gott, der das Leben auch selbst erlebt, selbst durchlitten hat, nicht als verkleideter Gott, der es nur so tut, als ob es ihn beträfe. Denken Sie an die antike Götterwelt. Sondern ein Gott, der selbst ganz Mensch war, ohne Abstriche, in allem uns gleich, außer der Sünde. Folglich begegnet uns in jedem Menschen auch das Göttliche. Im konkreten Menschen drückt sich eine göttliche Wirklichkeit aus. In der großen Gerichtsrede im Matthäusevangelium erreicht die totale, die vollständige Solidarisierung Gottes mit den Menschen, insbesondere mit den Armen, mit den an den Rand gedrängten, mit den Notleidenden ihren Höhepunkt. Ich habe die Stelle zuvor schon zitiert. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Am Ende der Zeiten zählen also weder finanzielles Vermögen noch gesellschaftliche Leistung, nicht Besitz, Titel, Ansehen, Macht und dergleichen, der so angenehm all das auch sein mag. Auch nicht die spirituellen, die geistigen, die religiösen Übungen, so wertvoll sie als Begleiter auf unserem Lebensweg auch sind. Sondern was zählt, ist ausschließlich die Frage, ob wir die biblische Option für die Armen gelebt haben. Ob wir im Nächsten den Herrn selbst erkannt haben. Man kann Matthäus wohl auch dahingehend lesen, was zählen wird, sind die Taten, nicht die Theorien. Kriterium für die Taten aber sind die anderen, an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens. Die Texte der Kirchenväter, um einen nächsten Schritt zu gehen, umfassen einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren. Und sie spiegeln nicht nur das Ringen um das Werden der kirchlichen Gestalt wider, sondern sie zeigen vor allem auch, wie die frühe Kirche die biblische Botschaft und ihren Auftrag, sich um die Menschen am Rand der Gesellschaft zu kümmern, verstanden und vor allem auch gelebt hat. Überraschend ist die unglaubliche Aktualität mancher Texte. Wenn wir bei Basilius von Caesarea in seiner Homilie zu Lukas 12 über die Habsucht des gierigen Reichen lesen, ich zitiere, mir scheint seine Seelenverfassung ähnlich der von Schlemmern zu sein, die lieber vor Gefräßigkeit bersten, als dem Armen die Reste ihrer Mahlzeit zu überlassen, dann klingt das wie ein Zitat aus einem finanzweltkritischen Aufsatz aus der Zeit der derzeitigen Weltwirtschaftskrise. die uns seit 5 Jahren fest im Griff hat? Oder wer denkt nicht an jene Spekulationen, durch die Millionen von Menschen ins Unglück gestürzt werden, während die Vermögenden dieser Welt die Verluste des Jahres 2008 nicht nur wiedergemacht, nicht nur wettgemacht haben, sondern sogar gewonnen haben, wenn wir bei Basilius lesen, sei kein Spekulant mit menschlichem Unglück. In der Arbeit der Caritas begegnen uns laufend menschliche Katastrophen, die allein schon für sich genommen erschütternd sind. Umso fassungsloser stehen wir vor Leid, wenn es menschlich bewirkt oder eines finanziellen Gewinns wegen nicht beachtet oder vergrößert wird. Schon die Antike, nicht erst eine radikalisiert neoliberale Wirtschaft, kannte extreme Formen der Ausbeutung und eine Gewinnsucht auf Kosten der Armen. Ich zitiere nochmals Basilius: Der Glanz des Goldes freut dich ungemein, aber wie viel Seufzen von Armen du verschuldest, bedenkst du nicht. Der Hunger quält den Unglücklichen, du aber zögerst und spottest und verlängerst ihm das Elend. Er gibt als Preis für die Lebensmittel sein Herzblut hin, aber deine Hand erstarrt nicht nur nicht, aus solchem Elend Gewinn zu ziehen, sondern du feilst sogar um höhere Preise, zankst, um möglichst viel zu bekommen und möglichst wenig zu geben, und erschwerst so auf alle mögliche Weise dem Unglücklichen sein bitteres Los. Keine Träne rührt dich, kein Seufzer erweicht dein Herz, du bleibst hart und gefühllos. Du siehst nur Gold, denkst nur Gold, davon träumst du im Schlafe, danach trachtest du wachend. Wie die Wahnsinnigen nicht die wirklichen Dinge sehen, sondern die Ausgeburten ihrer Leidenschaft, so sieht auch deine vom Goldteufel besessene Seele überall nur Gold und Silber. Lieber siehst du das Gold als die Sonne. Du möchtest alles in Gold verwandelt sehen. Darauf geht all dein Sinnen und Trachten. Basilius von Caesarea. Was wir manchmal im Pastoral theologischer Sorgfalt trennen, Liturgie, Verkündigung, Caritas, interessanterweise fast immer in dieser Reihung, gehört also im biblischen Kontext untrennbar zusammen. Und mir ist in der Vorbereitung für diesen Vortrag ein spannendes Referat des damals jungen Freisinger Theologen Josef Ratzinger in die Hände gefallen, das dieser 1958 im Rahmen der 13. österreichischen Theologenwoche in Salzburg unter dem Gesamttitel Liturgie und Caritas gehalten hat. Eucharistie muss, so hält er in seinem Vortrag fest, mit innerster Notwendigkeit ins tägliche Leben hineinstrahlen. Unsere Realeinheit in dem einen Leib Christi, den wir empfangen und der wir sind, muss auch wirklich reale Folgen haben in unserem täglichen Leben. Und er spitzt dies Johannes Chrysostomus zitierend nochmals zu. Ich zitiere: Der Altar hier im Kirchenraum ist wunderbar, weil er von Natur aus Stein heilig wird, wenn er den Leib Christi trägt. Jener Altar, die Armen, er aber ist heilig, weil er selbst Leib Christi ist. Und trifft seine Folgerung nicht bis zum heutigen Tag in gewisser Weise auch als Mahnung zu? Ich zitiere nochmals Josef Ratzinger aus 1958. Solche Einsichten werden sich auswirken müssen, einmal in der Form der Eucharistiefeier, die aus ihrer individualistischen Verengung heraus wieder als das Brudermahl der Christen auch in ihrer äußeren Feier sichtbar werden muss, zum anderen aber auch in der Art der Eucharistieverkündigung, die wieder mehr den Geist der Väter atmen muss und nachdrücklich hinführen muss auf die Res Sacramenti, den Transitus Caritatis, der allein wahrer Kult der Christen ist, von dem man sich durch keinerlei liturgischen oder zeremoniösen Pomp, durch keine Weihegeschenke und keinen Ritus loskaufen kann. Gott will das Ich und nicht bloß Dinge. Ende des Zitats. Werfen wir einen Blick auf das Konzil, dessen 50-jähriges Jubiläum wir derzeit begehen, führt den Bogen, der gespannt war von der Schrift über die Väter, über das theologische Denken, für das der junge Ratzinger an dieser Stelle steht. Es führt diesen Bogen weiter. Das karitative Tun kann und muss heute alle Menschen und Nöte umfassen, so heißt es dort, wo immer Menschen leben, denen es an Speise und Trank, an Kleidung, Wohnung, Medikamenten, Arbeit, Unterweisung, notwendigen Mitteln zu einem menschenwürdigen Leben fehlt, wo Menschen von Drangsal und Krankheit gequält werden, Verbannung und Haft erdulden müssen, muss die christliche Hilfe sie suchen und finden, alle Sorgen für sie aufwenden, um sie zu trösten und mit tätiger Hilfe ihr Los zu erleichtern. Die Sprache ist ein bisschen Sprache der Zeit, aber der Gehalt ist ungeheuer aktuell. Und ich denke, hier muss sich die Kirche selbstkritisch die Frage stellen, sind wir vertraut mit der Not der Menschen? Zugleich aber stellt das Konzil klar, dass kirchliches Liebeshandeln die Grenzen zwischen Kirche und Welt einreißt, die sichtbaren Grenzen der Kirche immer und notwendig übersteigt. Mit Johann Baptist Metz: Es gibt kein Leid in der Welt, das uns gar nichts angeht. Die Kirche als der vermutlich erste Globalisierer stellt in ihrem Dekret über das Laienapostolat den Begriff der Nächstenliebe bewusst wohl in einen globalen Kontext. Und dass dieses Bewusstsein noch immer nur sehr stückhaft vorhanden und mehr noch eine Globalisierung des Verantwortungsbewusstseins notwendig ist, hat der damalige Limburger Bischof Kamphaus einmal sinngemäß so ausgedrückt: Wir handeln wirtschaftlich global, politisch multilateral, moralisch ethisch, aber erstaunlich provinziell. Und ich fürchte, er hat bis heute recht. Um auch klarzustellen, dass es sich beim kirchlichen Glauben um keine Religion als Privatsache handelt, sondern dass christliche Glaubensüberzeugung in der Welt sichtbar wird, eine praktisch tätige und eine praktisch politische Komponente hat, betont das bereits erwähnte Dokument Apostolicam Actuositatium über das Laienapostolat: Zuerst muss man den Forderungen der Gerechtigkeit Genüge tun und man darf nicht als Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Ich habe es zuvor schon gesagt und ich sage es nochmals: Man muss die Ursachen der Übel beseitigen und nicht nur die Wirkungen, das heißt die Symptome. Das sei allen gesagt, die eine weltabgewandte Kirche in einem Schneckenhaus suchen. Gerade die Weltoffenheit, die uns im karitativen Handeln explizit begegnet, unterscheidet die Kirche von einer Sekte. Caritas in all ihrer Breite und Vielfalt macht Kirche zur Kirche. Oder umgekehrt formuliert, eine Caritas vergessene Kirche eben ist keine Kirche im vollen Sinn. Papst Benedikt hat in seiner Enzyklika konsequent die Lehre der Kirche weitergeführt. Die Behauptung der Gottesliebe wird zur Lüge, wenn der Mensch sich dem Nächsten verschließt. So lesen wir dort unter der Nummer 16. Und klar sagt der Papst auch, dass sich weder für einzelne Gläubige noch die Kirche insgesamt am Ort, auf Diözesan- oder Weltkirchenebene die Frage stellt, ob Caritas zu tun oder zu lassen sei. Die Sorge um die und den Nächsten in Not ist vielmehr ein ureigenstes Merkmal von Kirche. Ich zitiere nochmals: Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst. So Deus Caritas est 25. Papst Franziskus weist auf den Liebesdienst noch auf ganz anderer Ebene, sehr praktisch, lebensnah, eindringlich und laufend hin. So hat er etwa bei seinem auch weite Kreise der außerkirchlichen Öffentlichkeit berührenden Besuch auf der Mittelmeerinsel Lampedusa, seiner ersten Reise als Papst übrigens und von erschreckender Aktualität, wie ich meine, klare Worte und Zeichen gefunden. Dieser Ort ist ja ein Symbol für die Hoffnung verzweifelter Flüchtlinge, von denen erschütternd viele ihre Flucht nicht überleben. Das hat ja erst die vergangenen Tage wieder auf erschreckende Weise gezeigt. Zugleich ist das Meer um Lampedusa eine der Regionen Europas, wo sich das reiche Europa gegen die Armut der Menschen aus Afrika abschottet und verteidigt. So als hätte das historisch an irgendeiner Stelle einmal funktioniert mit den uneinnehmbaren Festungen. Wer die Donau entlang fährt, sieht lauter uneinnehmbare Festungen, die dort Ruinen bilden. Viele von uns, und ich schließe mich selbst da ein, so sagt der Papst, sind desorientiert, wir sind nicht aufmerksam der Welt gegenüber, in der wir leben. Wir sorgen uns nicht, wir kümmern uns nicht um das, was Gott für alle geschaffen hat und sind nicht mehr fähig, auf den anderen Acht zu geben. Und wenn diese Desorientierung globale Dimensionen annimmt, dann kommt es zu solchen Tragödien wie der wir Zeuge sind. Und er führt weiter aus, ich zitiere nochmals Papst Franziskus, diese unsere Brüder und Schwestern wollten aus schwierigen Situationen heraus und ein wenig Ruhe und Frieden finden. Sie haben einen besseren Ort für sich und ihre Familien gesucht, aber sie haben den Tod gefunden. Und wie häufig finden sie kein Verständnis, keine Aufnahme, keine Solidarität. Und auch ihre Stimme steigt zu Gott auf. Und schließlich geißelt er die europäische Kultur der Gleichgültigkeit, die Schöpfungsgeschichte und das Drama von Kain und Abel reflektierend. Wo ist das Blut des Bruders, das bis zu mir schreit? Heute fühlt sich auf der Welt keiner verantwortlich dafür. Wir haben den Sinn für geschwisterliche Verantwortung verloren. Wir sind in das heuchlerische Verhalten des Priesters und Altardieners verfallen, von denen Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter spricht. Wir sehen den halbtoten Bruder am Straßenrand und denken vielleicht der Arme und gehen weiter unseres Weges, weil es nicht unsere Aufgabe ist. Und wir glauben, dass alles in Ordnung sei. Wir fühlen uns zufrieden, als ob alles in Ordnung sei. Die Kultur des Wohlergehens, die uns an uns selber denken lässt, macht uns unsensibel für die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die zwar schön sind, aber nichtig, die eine Illusion des Unbedeutenden sind, des Provisorischen, die zur Gleichgültigkeit dem Nächsten gegenüber führt und darüber hinaus zu einer weltweiten Gleichgültigkeit. Von dieser globalisierten Welt, so Papst Franziskus weiter, sind wir in die globalisierte Gleichgültigkeit gefallen. Wir haben uns an das Leiden des Nächsten gewöhnt. Es geht uns nichts an. Es interessiert uns nicht. Es ist nicht unsere Angelegenheit. Auf ein für unser heutiges Thema doch sehr bemerkenswertes Detail möchte ich gesondert hinweisen. Das, was den Papst neben den Worten auf besondere Weise hier auszeichnet, ist die Symbolik, die er setzt. Seine erste Reise führt ihn an einen der heißesten sozialen Brennpunkte Europas, einen Ort, den die Politik beschämt vermeidet. Er wirft einen Trauerkranz im Andenken an die tausenden Toten ins Meer. 20.000 waren es in den vergangenen 25 Jahren. Und er schlägt mit diesem Ritual gleichsam eine liturgische Brücke zu seinen Worten. Wenn Liturgie bereits in der alten Kirche als Ort des Bekenntnisses und der Organisation sozial-karitativer Praxis gegolten hat, so hat Papst Franziskus in Lampedusa diese Dimension gottesdienstlicher Praxis auf eine neue Art belebt, beziehungsweise ein starkes Zeichen in den Gottesdienst eingebaut. Wie die nachfolgende Rezeption in Presse und Politik beweisen, wurde dieses liturgische Zeichen als wirkmächtig angenommen und wahrgenommen. Es ist verstanden worden und wird nicht vergessen werden. Im Versuch, den Anspruch des Evangeliums und die Tradition kirchlichen Handelns im Dienst der Armen weiter zu buchstabieren, sagt das Leitbild der Caritas, wir fragen nicht, woher einer kommt oder welche Religion und Weltanschauung jemand hat. Wir dienen speziell den Armen, Schwachen, Benachteiligten und Ausgegrenzten. Die Frage nach Schuld oder Unschuld ist dabei für unsere Hilfe nicht ausschlaggebend. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. Denn der Mensch verliert nie seine Würde. Hier wird deutlich, dass sich unser Handeln nicht auf den sozusagen inneren Kreis, auf die Gläubigen der eigenen Konfession beschränken darf. Dieser Grundsatz des Daseins für alle Menschen drückt sich sehr konkret aus, wenn Sie etwa an die Arbeit der rund 600 pfarrlichen Caritas-Kreise in unserer Diözese denken, mit ihren Sprechstunden für Lebensmittelausgaben, den Wärmestuben, den Besuchsdiensten, um nur wenige Beispiele zu nennen. Aber auch die Caritas insgesamt hält es gerne aus, wenn Sprachkurse oder auch Einrichtungen wie die Migrantinnenberatung, das Asylzentrum oder unsere Flüchtlingseinrichtungen, in denen wir es per se ganz überwiegend mit Personen außerchristlicher Glaubensüberzeugung zu tun haben, wenn diese Arbeit also nicht immer mit Applaus und Öffentlichkeit bedacht werden, weil wir eben keinen Unterschied machen dürfen, woher die Menschen kommen, die sich an uns wenden. Die Maßeinheit unseres Handelns ist der Mensch, die konkrete Not konkreter Menschen. Eine explizite Verschränkung von Gottesdienst und Nächstendienst erleben wir im Wirken der Caritas-Gemeinde. Dabei handelt es sich um eine Gottesdienstgemeinde, die aus Menschen vieler Caritas-Einrichtungen, vor allem aber aus dem Wohnungslosenbereich besteht. Ein besonderes Merkmal sind die gezielte Hereinnahme der Probleme, Sorgen und Nöte der Menschen, ein umfassendes soziales Angebot wie Kleiderkammer und Sozialberatung, aber auch Gemeindeaktivitäten für Menschen, die aufgrund ihrer Stigmatisierung durch Armut und Ausgrenzung in den meisten anderen Gemeinden wohl nur schwer Aufnahme finden würden. Und auch das kann man schon ein wenig als Frage formulieren. Begibt sich nicht eine Gemeinde, die sich derer, die am Rande stehen, verschließt, um einen Teil der Wirklichkeit in denen und bei denen sie Christus begegnet? Wenn eine der vielen Definitionen von Armut, Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe lautet, so setzt die Caritas-Gemeinde genau hier an und sie eröffnet Räume für betroffene Menschen. Viele von ihnen werden Thomas Kopeni als Seelsorger dieser Gemeinde kennen. Die Messen in unserem Haus am Himmel für Kinder mit geistiger und Mehrfachbehinderung in einem Gottesdienstraum, der die Kinder auf vielfältige Weise emotional anspricht, in dem viele Tiere leben und zugleich Platz für ungewöhnliche liturgische Gestaltungsformen besteht, all das zielt ebenso auf eine Liturgie ab, in der der Sitz im Leben, also die Verortung der Alltagsthemen im Gottesdienst, im Sakrament gelingt. Wenn Sie dort noch nicht waren in der Kapelle, sollten Sie sie sich anschauen. Eine derartige Einbettung liturgischer und sakramentaler Vollzüge in das Leben mit seinen vielfältigen Belastungen, mehr noch die konkrete Unterstützung eines Sakraments für die Bewältigung des Alltags, hat Papst Franziskus letzthin pointiert so angesprochen. Der Beichtstuhl ist kein Folterinstrument, sondern Ort der Barmherzigkeit, an dem der Herr uns anregt, das Bestmögliche zu tun. Im Rahmen unseres Arbeitsfeldes Trauerbegleitung werden in erster Linie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet, die Menschen auf dem schwierigen Stück des Lebensweges nach dem Tod eines nahen Angehörigen begleiten. Neben Gesprächsangeboten, Treffen von Gruppen Betroffener und vielem anderen mehr wurden auch Gottesdienstmodelle entwickelt, die die Sprachlosigkeit aufbrechen, mit der trauernde Menschen oft konfrontiert sind. Eine eigene Untergliederung trauernde Kinder, Trauer um Kinder ist für Kinder da, die mit dem Tod einer nahen Bezugsperson leben müssen, aber auch für Angehörige nach dem Tod eines Kindes. Hier gibt es auch eine Reihe von Angeboten rund um Trauer und Gedenkplätze für früh verstorbene Kinder. Zum Glück gibt es all das heute. Gerade das weite Feld der Trauerbegleitung begegnet einer Not, die Menschen an den Rand drängt, ausschließt und sprachlos macht und die daher so etwas wie eine stille Not ist. Armut meint ja immer weit mehr als materielle Armut, auch wenn materielle Armut ein Stück bedrückende Wirklichkeit ist, auch bei uns. Mit Dietrich Bonhoeffer möchte ich sagen, der Ausschluss des Schwachen und Unansehnlichen, des scheinbar Unbrauchbaren aus einer christlichen Lebensgemeinschaft kann geradezu den Ausschluss Christi, der in dem armen Bruder an die Tür klopft, bedeuten. Bei diesen drei Beispielen beinhaltet die Feier des Gottesdienstes einen unmittelbar diakonischen Aspekt für die Menschen an der jeweiligen Stelle, in der jeweiligen Lebenssituation. Und dennoch, und auch das muss gesagt werden, als Caritas sind wir hier ebenso Suchende, haben auch wir keine fertigen Konzepte, sondern sind wir unterwegs, wo es um diese Nahtstelle von Caritas, diakonischem Tun und liturgischem Handeln geht. An der Schnittstelle von Gottesdienst und Lebenswelt wirkt etwa die Seelsorge in unseren Senioren- und Pflegehäusern. Nach der Diözese selbst, wenn man das organisatorisch so trennen möchte, ist die Caritas in Wien die größte Trägerin von Seelsorge. In allen unseren Häusern arbeiten neben vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger. Ihre Aufgaben umfasst liturgische Feiern ebenso wie Gesprächsangebote. Explizit übrigens nicht nur für die bei uns lebenden alten Menschen, sondern auch für deren Angehörige sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind da bei den großen Fragen am Ende des Lebens, beim Ordnen menschlicher Beziehungen, bei allen Sorgen, die am Ende eines oft langen Lebensweges aufbrechen. Wir haben hier vom mobilen Caritas-Hospiz ausgehend und in enger Abstimmung mit dem Dachverband Hospiz, dessen Arbeit ich schätze, vor einiger Zeit mit einem eigenen Angebot Hospiz und Palliative Care in den Senioren- und Pflegehäusern begonnen. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Schritt. Einen neuen Weg der Hospizbetreuung geht übrigens das mobile Kinderhospiz Momo, wo medizinische und pflegerische Betreuung, psychische und soziale Beratung, Hilfe für die Geschwister, Kinder und Angehörigen, also eine Form ganzheitlicher Begleitung sichergestellt wird. Hier galt es, eine Lücke zu schließen und zu handeln, auch wenn die Arbeit zum überwiegenden Teil durch Spenden finanziert wird. Und auch in der Hospizarbeit insgesamt ist uns diese seelsorgerische Dimension wichtig, wie auch die Verschränkung in Richtung Kardinal Könighaus, wo noch von Schwester Hildegard Deuschel, unserer langjährigen Caritas-Schulleiterin, her entsprechende Ausbildungsangebote verankert worden sind. Schließlich sehen wir uns in allen unseren Aktivitäten, ob explizit oder anonym christlich, auf dem Boden des Evangeliums, sind wir Teil der Kirche in Professionalität und Mitmenschlichkeit, im Bemühen um Arbeit auf der Höhe der Zeit, gut und nicht nur gut gemeint, aber eher ebenso auf der Höhe des Evangeliums, mit einem hörenden Herz. Und gilt nicht im Grund, Liturgie muss, ebenso wie die Caritas, die Menschenfreundlichkeit Gottes erfahrbar machen. Oder mit einem alten kirchlichen Rechtssatz gesagt, Salus Animarum Suprema Lex, der letzte Kanon im Kodex. Ich denke, das ist auch ein Leserahmen. Viele haben nur ein bisschen zu wenig davon studiert, auch wenn es verschiedentlich bescherzt wird. Caritas braucht Kirche und Kirche braucht Caritas. Mit Blick auf den diakonischen Auftrag von Kirche schützt gelebte Caritas, ein bisschen zugespitzt gesagt, die Liturgie vielleicht davor, zur katholischen Kuschelgruppe zu verkommen. Denn eins ist klar, Glaube ist kein Kuschelprogramm. Caritas ist Teil der Kirche. Und Kirche lässt sich ohne Caritas so wenig verstehen und leben wie Caritas ohne Kirche. Von Caritas als Gegenüber der Kirche zu sprechen, vom nächsten Dienst als Gegenüber zum Gottesdienst, ist daher so falsch bzw. sinnlos, wie etwa von Liturgie als Gegenüber der Kirche zu reden. Daher nochmals mit Papst Benedikt: Die Kirche kann den Liebesdienst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort. Oder sinngemäß an anderer Stelle: Die Liebe ist möglich und wir können sie tun, weil wir nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen sind. Vielen Dank.